Ich lese uns die Textstelle. Ich habe sie in zwei Teile aufgeteilt. Sie steht in Lukas 24. Der erste Teil geht von Vers 13 bis 27. Am gleichen Tag waren zwei Jünger Jesu unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa zwei Wegstunden von Jerusalem entfernt lag. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was sie erlebt hatten. Plötzlich kam Jesus und schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen und sagten, einer von ihnen, Kleopas, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen war. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen, und tatsächlich war der Leichnam verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht gesagt, dass Christus all das erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Mich persönlich bewegt diese Geschichte immer wieder neu. In dieser Predigt möchte ich einmal die Situation der Emmaus-Jünger betrachten und zum anderen der Frage nachgehen, was hat die Emmaus-Geschichte mit mir zu tun? Wo liegt Emmaus? Keiner weiß es genau. Zwar nehmen 2 verschiedene Orte im Heiligen Land für sich in Anspruch, das wahre biblische Emmaus zu sein. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass dieser Ort in einem Umkreis von 11 bis 12 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Was will uns die Emmaus-Geschichte lehren? Nach dem Tod Jesu machten sich die Jünger enttäuscht und resigniert auf den Weg nach Hause. Gerade hatten sie von dem leeren Grab gehört. Fluchtartig verließen sie Jerusalem, den Ort der Niederlage. Es war dort sehr gefährlich, als Jünger Jesu erkannt zu werden. Sie fliehen als gescheiterte Leute, die einem gescheiterten Messias hinterhergelaufen waren. Scheitern auf der ganzen Linie, das ist bitter. Dementsprechend mutlos und verzweifelt sind die beiden, nachdem sich ihre Hoffnungen auf so furchtbare Weise zerschlagen haben. Worin bestand denn ihre Enttäuschung? Messias kann doch keiner sein, der leidet und wie ein Verbrecher einen elenden Tod am Kreuz stirbt. Sie hatten doch einen Jesus erlebt, der Tausende gespeist, viele Menschen geheilt und von Dämonen befreit hatte. Ihre konkrete Erwartung war außerdem die Befreiung Israels von der römischen Besatzung. Das heißt, sie stolpern über ihre eigenen Erwartungen. Dabei ist es nicht Jesus selbst, der enttäuscht, sondern die falsche Erwartung an ihn. Insofern ist die Emmaus-Geschichte auch eine Geschichte der Enttäuschung. Wie oft haben auch wir unsere eigenen Vorstellungen, projizieren unsere Wünsche in Jesus hinein. Und wenn er unsere Gebete nicht erhört, unsere Wünsche nicht erfüllt, sind wir schnell von ihm enttäuscht. Dabei merken wir nicht, dass nicht er, sondern wir uns selbst mit unseren Wünschen und Missverständnissen betrogen haben. Und in diese Situation hinein begegnet ihnen Jesus und begleitet sie auf diesem Weg. Und gefangen von ihrer Enttäuschung sind sie wie von Blindheit geschlagen, sie erkennen ihn nicht. Trotz aller Traurigkeit bleiben sie jedoch ansprechbar und hören, wie der Unbekannte ihnen die Schrift auslegt. Das Missverständnis der beiden Jünger wird in diesem Text von Jesus geklärt. Er enttäuscht in einem ganz wörtlichen Sinne. Er eliminiert die Täuschung, er enthebt sie ihrer Täuschung und befreit sie von ihren falschen Vorstellungen von ihm. Jesus ist nicht der Erlöser seines Volkes in dem Sinn, dass er ein militärischer Herrscher ist, sondern indem er Gott ist, der sich seinem Volk neu und ganz anders zuwendet, als dieses es erwartet. In diesem Gespräch korrigiert der auferstandene Christus die falschen Erwartungen der Jünger, indem er die heiligen Schriften der Juden auf sich selbst hin auslegt. Aber die Kenntnis der Schrift allein bewirkt nicht das Erkennen Jesu Christi. Die Emmaus-Jünger machen eine Erfahrung, die auch heute noch gilt. Wissen allein schafft keinen Glauben. Wissen allein schafft keinen Glauben.
Besser. Gut.
Über diesem Gespräch erreichten die drei Emmaus. Jesus machte den Anschein, als wollte er weitergehen, wurde aber von den Jüngern gedrängt, mit ihnen den Abend zu verbringen. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und Jesus geht mit ihnen hinein. Als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Geht es so? Und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift auslegte? Und sie standen auf zur selben Stunde. Kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon Petrus erschien. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot gebrochen hatte. Die beiden scheinen von seiner Schrift Auslegung beeindruckt gewesen zu sein. Beim gemeinsamen Mahl übernimmt der Gast Jesus die Rolle des Gastgebers, spricht den Tischsegen und teilt das Brot. Und in dem Moment, als er das Brot bricht und es ihnen gibt, da gehen ihnen die Augen auf und Jesus war im selben Augenblick verschwunden. Brannte nicht unser Herz. Kennst du das auch, dass dein Herz für etwas brennt? Zum Beispiel für eine Sache, die einem sehr wichtig ist, für einen Menschen, den man sehr liebt. Oder wenn ich an meine Entscheidung für Jesus denke, da entsteht eine Leidenschaft im Herzen, sodass einem kein Schritt zu viel, kein Weg zu weit und keine Zeit zu schade ist. Gerade in dieser Corona-Krise dürfen wir erleben, wie Menschen sich aufmachen, Ressourcen entdecken, kreative Ideen entwickeln, Zeit und Kraft einsetzen, um anderen Menschen zu helfen, ihre Not zu lindern. Und das ist wunderbar. Aber meines Erachtens ist das nur die eine, ich würde sagen, die äußere Seite. Die Menschen brauchen nicht nur die notwendige äußere Hilfe, sondern auch Hilfe für ihren Geist und ihre Seele. Sie brauchen Ermutigung und Trost bei aller Ohnmacht, der sie gegenüberstehen. In diesen Krisenzeiten erleben wir hautnah mit, wie schnell alle vermeintlichen Sicherheiten zu einem Nichts zusammenschrumpfen. Das, worauf man sich gestern noch verlassen konnte, ist heute kein Pfifferling mehr wert. Florierende Geschäfte und Firmen stehen von heute auf morgen vor dem Aus. Soziale Kontakte brechen ein oder sind ganz abgerissen. Wie gut, dass wir über die modernen Medien trotzdem miteinander verbunden sein können, zum Beispiel auch mit unserem Online-Gottesdienst. Aber all das ist nur ein schwacher Ersatz und ersetzt keine Begegnung von Mensch zu Mensch. So sind wir Zeitzeugen einer weltweiten Pandemie, die vor keinem Volk der Erde Halt macht. Was kann uns in solch unsicheren Zeiten Halt geben? Für mich ist es der Glaube an Jesus Christus, der vor über 2000 Jahren am Kreuz für meine, unsere Schuld starb, aber am dritten Tag auferstand und damit die Macht des Todes gebrochen hat. Wer an Jesus glaubt, seine Schuld erkennt, erfährt Vergebung durch Jesu stellvertretenden Tod am Kreuz und bekommt ewiges Leben. Unser Leben liegt in Gottes Hand. Und dieses Wissen gibt mir einen großen inneren Frieden und Gelassenheit, auch wenn ich nicht weiß, was morgen oder in 14 Tagen sein wird. Glaube setzt immer eine Entscheidung voraus. Will ich es glauben oder zweifle ich alles an? Nur wenn ich das Wagnis des Glaubens eingehe, kann ich auch Glaubenserfahrungen machen. Es ist nicht anders wie mit dem Schwimmen und Fahrradfahren lernen. Aber kehren wir zu den Emmaus-Jüngern zurück. Schaut sie euch nochmal genau an. Sie hatten Jesus live erlebt und durften Zeugen vieler Wunder sein. Trotzdem hebt sie das Geschehen in Jerusalem völlig aus den Angeln. Nichts war mehr so, wie es vorher war, wie auch bei unserer Corona-Krise. Und was hat die Emmaus-Geschichte mit mir zu tun? Als die Emmaus-Jünger Jerusalem verließen, waren sie tief traurig, mut- und kraftlos. Und vielleicht gab es in unserem Leben auch schon ähnliche Emmaus-Situationen, Tage oder Wochen oder gar Monate, in denen es knüppeldick über uns hereingebrochen ist. Eine schwere menschliche Enttäuschung, eine Krankheit, Verlust eines geliebten Menschen, große Sorgen um ein Kind, um einen Arbeitsplatz. Auch Zustände innerer Trostlosigkeit und Gottverlassenheit, äußere und innere Not und damit verbunden Ratlosigkeit, das Gefühl, in ein großes Loch gefallen zu sein, aus dem man nicht mehr herauskommt. So ähnlich ging es jedenfalls den beiden Emmaus-Jüngern und so war auch die ganze Stimmung bei den Aposteln und den vielen anderen Jüngern, die ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hatten. Vielleicht haben wir selbst schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder treffen auf Menschen, die am Rande der Verzweiflung stehen, weil sie nicht mehr weiter wissen. In solchen Prüfungen und Grenzsituationen fallen oft wichtige Entscheidungen. Entweder kommt es zu einem Zusammenbruch oder zu einem geistlichen Durchbruch. Die Emmaus-Geschichte lehrt uns, dass Resignation oder gar Verzweiflung die schlechteste aller Lösungen ist. Wenn wir nicht mehr weiter wissen, weil alles um uns herum dunkel ist, dann müssen wir aushalten, abwarten, beten, vertrauen, bis neues Licht unser Dunkel erhellt. Wenn man vieles nicht versteht, sich nicht erklären kann, dann sollte man nicht den Schluss ziehen, dass alles, woran man bisher geglaubt hat, falsch gewesen sei. Wenn man es jetzt nicht versteht, dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt oder es gibt auch niemals eine Erklärung dafür. Wichtig ist, dass ich Jesus weiter vertraue, auch wenn momentan keine Lösung in Sicht ist. Und noch etwas wird mir in dieser Geschichte deutlich. Ein geheimnisvoller Fremder, den die Jünger zunächst nicht erkennen, gesellt sich zu ihm. Und noch unerkannt beschenkt Jesus sie mit seiner Gegenwart und mit Zeit. Er hat Zeit mitzugehen, hat Zeit menschlich zu sein, um sie auf ihrem schweren Weg der Enttäuschung und Hoffnungslosigkeit zu begleiten. Er nimmt sie ernst in ihrer Trauer. Berührt von Jesu Nähe ändert sich die Atmosphäre. Beim Brechen des Brotes gehen ihnen die Augen auf und sie erkennen ihn, den auferstandenen Jesus Christus. Die Emmaus-Geschichte wirft ein ganz neues Licht auf die Abendmahlsgemeinschaft. Durch das Abendmahl ist Christus unter uns präsent. Der auferstandene Jesus ist nicht nur der Fremde, nein, er ist auch damals der Gastgeber, der auch uns mit den Worten einlädt, nimm hin und iss. Für die Emmaus-Jünger verändert sich schlagartig ihre Trauer in eine große, unbändige Freude, die sie nicht für sich behalten können. Zur gleichen Stunde, mitten in der Nacht, brechen sie auf nach Jerusalem. Und stellen wir uns vor, es ist der gleiche Weg, auf dem sie sich Stunden vorher mühsam dahingeschleppt haben. Aber jetzt haben sie eine Freude im Herzen, die sie ungeachtet der Dunkelheit und der Nacht wieder auf den gleichen Weg zurückbringt. Weil sie getrieben sind von der Freude, dem Auferstandenen begegnet zu sein. Und was können wir von den Emmaus-Jüngern lernen? Auch wir gehen manchmal schwere Wege. Ich würde sie auch Emmaus-Wege nennen, deren Ende nicht zu sehen ist. Ich frage mich, ob auch die Pandemie ein solcher Emmaus-Weg ist. Aber auch wir dürfen gewiss sein, Jesus geht alle Wege mit. Manchmal unsichtbar, manchmal ganz praktisch durch Menschen, die er uns schickt, durch Lösungen, mit denen wir nicht gerechnet haben. Ich erinnere an die Stillung des Sturms. Jesus schläft und die Jünger kommen fast um vor Angst. Er spricht nur ein Wort und der Sturm legt sich und er fragt sie, warum seid ihr nur so furchtsam? Selbst der Unglaube und die Hoffnungslosigkeit hält Jesus nicht davon ab, den Emmaus-Jüngern zu begegnen. Auch fällt der außerordentliche Respekt auf, den Jesus den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erweist, indem er sich ihnen nicht aufdrängt, nicht direkt mit der Tür ins Haus fällt und sich nicht überrumpelnd als der Auferstandene zu erkennen gibt. Hier zeigt sich die Geduld Gottes mit uns Menschen. Hier zeigt sich ein Warten, das ausharrt, bis der andere soweit ist. Jesus nimmt sich Zeit, die Emmaus-Jünger zu enttäuschen. Das heißt, die Täuschung ihrer irrigen Messias-Vorstellung auszuräumen. Jesus vergewaltigt nicht, sondern er überwältigt sanft, indem er überzeugt. Und Jesus nimmt sich auch für uns die Zeit, uns zu überführen und zu überzeugen. Er kommt niemals mit der Brechstange. Darum sollten auch wir uns Zeit nehmen, um ihm zu begegnen. Vielleicht ist er schon längst mit einem jeden von uns auf dem Weg nach Emmaus. Wir wollen ihn bitten, dass er bei uns einkehrt und bei uns bleibt. Und dass wir aus der Erfahrung mit ihm mit ganzem Herzen bekennen können, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich wünsche uns das brennende Herz, das Jesus vertraut und nicht furchtsam zurückweicht. Ich wünsche uns mitten in diesen Krisenzeiten die Erfahrung, dass Jesus für seine Kinder sorgt.